Ein Abteilungsleiter, kurz vor seinem Renteneintritt, geht er noch einmal durch seine Firma hindurch, in der er jahrzehntelang seinen Dienst getan hat. Er schreitet Bürotür für Bürotür ab. Dabei stößt er auf eine leicht geöffnete. Er wagt einen Blick hinein und sieht einen jungen Angestellten am Schreibtisch sitzen, einen Haufen Geld vor sich. Hauptsächlich Scheine, aber auch einige Münzen. Der Mitarbeiter ist gerade dabei, alles fein säuberlich zu sortieren und zu zählen, wie viel Geld denn zusammengekommen ist. Etwas erschrocken tritt der Abteilungsleiter ein und sagt: "Ja, junger Mann, was tun Sie denn da? Wo kommt denn das ganze Geld her?" Der Mitarbeiter druckst ein wenig herum, er möchte nicht sofort mit der Wahrheit herausrücken, sagt dann aber doch: "Wir haben alle zusammengelegt. Die ganze Abteilung, um anlässlich ihres Abschieds ein riesiges Fest zu feiern." Der Abteilungsleiter steht sprachlos da. Er ist gerührt. Eine Träne läuft ihm die Wange hinunter. Zunächst bekommt er tatsächlich keinen Ton heraus. Dann stammelt er: "Ach, wie schön. Vielen, vielen Dank. Wie schön. Wann soll denn das Fest stattfinden?" Der junge Angestellte schluckt einmal, blickt betreten zu Boden und sagt: "Sobald Sie weg sind." Ja, ihr Lieben, in diesem Witz freuen sich die Angestellten darüber, dass ihr Vorgesetzter in den Ruhestand geht, dass sie ihn nicht mehr sehen müssen. In der Regel ist Abschied nehmen allerdings eine traurige Angelegenheit. Heute Morgen möchte ich euch in eine Geschichte mit hineinnehmen, in eine biblische Erzählung, die eigentlich sehr bekannt ist, die aber, wie ich finde, leider zu selten gepredigt wird. Das liegt auch ein Stück weit daran, dass unsere Gesellschaft aus dem Tag, an dem wir uns am vergangenen Donnerstag eigentlich an Christi Himmelfahrt erinnert haben, daraus den Vatertag gemacht hat, ihr Lieben. Man hört mehr vom Vatertag auch im Fernsehen und im Radio als von Christi Himmelfahrt. Und das finde ich äußerst bedauerlich und eine ziemlich traurige Entwicklung. Aber das ist ja auch in unserer Gesellschaft nichts Neues, ihr Lieben. Deswegen, heute Morgen der Text zu Christi Himmelfahrt, Apostelgeschichte 1, zunächst die Verse 4 und 5. "Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen." Vor 6 Wochen haben wir uns an Karfreitag und Ostern einerseits daran erinnert, welchen Preis unser Herr Jesus Christus bezahlt hat, welches Opfer er gebracht hat für jeden von uns aus lauter Liebe, dass er den schändlichen Tod eines Verbrechers am Kreuz starb, dass er zum Fluch wurde, so sagt es der Galaterbrief, für dich und mich. Er hat die Strafe auf sich genommen für dich und mich. Gott sei Dank, daran haben wir uns dann an Ostersonntag erinnern dürfen, ist unser Herr Jesus nicht im Grab geblieben. Im Gegenteil, er ist auferstanden. Die Engel sagen das bereits den Frauen: "Ja, was sucht ihr denn den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden." Leider wurde die Auferstehung ja schon früh in Frage gestellt. Schon in der Bibel begegnen uns die ersten Zweifel an der Auferstehung. Das hat sich immer weiter gesteigert über die Aufklärung hinweg, bis es schließlich einen traurigen Höhepunkt fand, so empfinde ich das, als im vergangenen Jahrhundert immer mehr Theologen in dieses Horn gestoßen haben und proklamierten, dass Jesus Christus niemals leibhaftig auferstanden sei. Rudolf Bultmann, ein sehr bekannter Neutestamentler, sagte: "Jesus sei zwar nicht leibhaftig auferstanden, aber immerhin in die Verkündigung hinein. Das bedeutet, überall da, wo von Jesus Christus gesprochen wird, wo sein Name fällt, wo er erwähnt wird, überall da lebt er weiter. Nicht wirklich zwar, aber immerhin in jeder Predigt, die wir halten. So wie ein verstorbener Angehöriger, der in unserer Erinnerung weiter existiert. Ich sage es euch direkt zu Beginn und ganz frei heraus, ich halte das für einen ziemlich schwachen, ja sogar ganz erbärmlichen Trost. Ihr Lieben, schon der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 15, wenn unser Herr Jesus Christus nicht auferstanden ist, dann sind wir die bedauerlichsten aller Menschen. Und unser Glaube ist sinnlos. Ihr Lieben, wir müssten nie wieder sonntags in den Gottesdienst gehen, ist uns das eigentlich klar? Wenn Jesus Christus nicht lebt, wenn die Auferstehung tatsächlich nur ein Bild ist, eine Metapher, wenn sie nur eine rein psychologische Bedeutung haben sollte, dann sollten wir sonntags nicht mehr kommen. Ich sage euch das ganz direkt, diese Zeit, die könnten wir uns sparen. Ein Gottesdienst am Sonntagmorgen, wenn unser Herr Jesus Christus nicht lebt, ist vergeudete Lebenszeit. Dann lasst uns essen, lasst uns trinken, lasst uns das Leben genießen, denn morgen sind wir tot. Nun sagt er aber das Wort Gottes, gelobt sei Gott dafür, ganz eindeutig, dass unser Herr Jesus Christus nicht nur bildhaft auferstanden ist, nicht nur in die Gedanken und Einbildungen der Menschen hinein, sondern leibhaftig, dass das Grab leer ist. Er ist auch nicht nur Einzelnen erschienen, das könnte man noch für eine Halluzination halten, zugegeben, sondern ganzen Gruppen. Paulus spricht in 1. Korinther 15, Vers 6 von über 500 Brüdern zugleich. Und das kann definitiv keine Halluzination gewesen sein. Jeder Psychologe heute wird uns das bestätigen. 500 Menschen zugleich können nie und nimmer ein und dieselbe Halluzination haben. Völlig unmöglich. Gehen wir damit wieder zurück in unseren Text für heute Morgen. Jesus ist noch einmal mit seinen Jüngern zusammen, er isst und trinkt noch einmal mit ihnen, er unterweist sie im Wort Gottes. Ich stelle mir vor, wie er noch einmal das Brot bricht, wie er dafür dankt. Dann gibt er ihnen eine Anweisung, bleibt in Jerusalem, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe begabt werdet, bis ihr mit dem Heiligen Geist getauft werdet. Hier greift Jesus fast eins zu eins die Worte des Johannes des Täufers auf, der das schon am Jordan gesagt hatte. Der nach mir kommende, er wird nicht mit Wasser taufen, sondern mit dem Heiligen Geist. Die Jünger sollen auf die Verheißung oder auf die Erfüllung dieser Verheißung warten. Dann machen sie sich auf, die Jünger mit ihrem Herrn Jesus, zum Ort der Himmelfahrt. Aus dem weiteren Verlauf des Bibelabschnitts dürfen wir annehmen, dass dieser Ort etwa 1 Kilometer weit entfernt war, einen Sabbatweg, so heißt es. Das heißt ungefähr 10 bis 15 Minuten Fußweg, je nach Schrittgeschwindigkeit. Dort angekommen ereignet sich Folgendes, die Verse 6 und 7. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Offensichtlich hat die Jünger das bewegt, was Jesus während des Essens zu ihnen gesagt hat. Sie haben auf dem Weg zum Ort der Himmelfahrt darüber nachgedacht. Was bedeutet das? Sie kannten die Heilige Schrift, sie kannten die prophetischen Vorhersagen. Insbesondere der Prophet Joel hatte es sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Es wird geschehen am Ende der Tage, da werde ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, spricht Gott der Herr. Über die Jungen, die Alten, die Knechte, die Mägde. Sie werden Visionen haben, Träume, Gesichter sehen. Die Jünger kannten diese Verheißungen. Deswegen ist ihre Frage auch nicht zusammenhanglos. Ganz im Gegenteil. Sie passt an dieser Stelle sehr genau, denn ihre Hoffnung war ja ein messianisches Friedensreich. Sie sehnten sich danach, dass ihr Herr und Meister dieses Reich wieder aufrichtete. Und sie fragten, wird das jetzt geschehen mit der Ausgießung des Geistes, mit der Taufe im Heiligen Geist? Die Antwort Jesu ist ernüchternd. Er sagt, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen. Schon Matthäus 24, Vers 36 erfahren wir, dass diese Stunde nicht einmal der Sohn selber kennt, auch die Engel im Himmel nicht, nur der Vater in seiner Weisheit, der diesen Tag längst festgesetzt und bestimmt hat. Das, ihr Lieben, darf uns aber auch ermutigen und entlasten zugleich. Was meine ich damit? Wir müssen nicht darüber spekulieren, wann unser Herr Jesus Christus wiederkommen wird. Das ist müßig. In der Geschichte ist es immer wieder versucht worden von einzelnen oder ganzen Gruppen. Sie wollten herausfinden, wann Jesus wiederkommen wird. Das ist müßig. Die Bibel lässt uns eindeutig wissen, wir werden das nicht herausfinden, denn den Tag kennt einzig und allein der Vater selbst. Das heißt, wir alle, wir dürfen unsere Kräfte bündeln und wir dürfen auf die Kraft des Heiligen Geistes vertrauen, um durch ihn unseren Auftrag zu erfüllen. Und dazu kommen wir jetzt. Die Verse 8 und 9. Aber Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Ihr Lieben, beim Lesen dieser Verse musste ich zunächst einmal daran denken, dass uns im Alltag kaum bewusst ist, was ein Abschied eigentlich bedeutet. Stimmt das? Erst wenn es ein Abschied für längere Zeit wird oder wenn wir an den Gräbern unserer Angehörigen stehen, erst dann merken wir, was Abschied nehmen eigentlich bedeutet. Dabei ist es doch so, dass wir jeden Tag mehrfach Abschied nehmen. Ein halbes Dutzend Mal, ein Dutzend Mal, je nachdem, in welche Situationen wir so hineingeraten in unserem Alltag. Im Moment arbeiten manche von uns vielleicht im Homeoffice. Das hat ja auch Vorteile, aber in der Regel verlassen wir frühmorgens unsere Wohnung, unser Haus und fahren zu unserer jeweiligen Arbeitsstelle. Vorher verabschieden wir uns hoffentlich von unserem Ehepartner oder den Kindern. Wir verabschieden uns von unseren Kindern, wenn wir sie in den Kindergarten bringen oder zur Schule fahren. Wir verabschieden uns von der freundlichen Kassiererin im Supermarkt und hoffentlich auch von der unfreundlichen. Wir verabschieden uns, wenn wir mit unseren Eltern oder Großeltern telefonieren oder mit unseren Freunden. Wir verabschieden uns, wenn wir mit unseren Nachbarn über den Gartenzaun hinweg gesprochen haben. So viele Abschiede nehmen wir jeden Tag, ohne uns bewusst zu machen, was Abschied eigentlich bedeutet. Nämlich, dass danach nicht zwangsläufig alles so bleibt, wie es bisher war. Das liegt leider immer in einem Abschied enthalten, dass danach nichts mehr so sein muss, wie es bisher war. Leider ist uns das im Alltag nicht immer bewusst. Erst in Situationen, auch wie diesen, die die Bibel uns hier schildert, wird uns das klar. Die Jünger, sie sind traurig, vielleicht sogar erschrocken. Sie wollen das nicht wahrhaben. Unser Herr Jesus, er wird uns verlassen, er wird in den Himmel auffahren. Was sollen wir denn dann tun? Ich stelle mir das bildlich vor, wie sie ihn festhalten wollen, wie sie ihn vielleicht gar nicht gehen lassen wollen, wie ihnen die Tränen über die Wangen laufen, wie sie vielleicht auch lautstark weinen. So vieles hatten sie mit ihm erlebt, jetzt soll das alles vorbei sein. Der Evangelist Johannes lässt uns wissen, dass die Jünger wenigstens 2 Jahre mit Jesus unterwegs waren. Was haben sie da nicht alles gesehen und gehört, an seiner Hand erlebt? Sie haben erlebt, wie Blinde wieder sehen konnten, wie Jesus ihnen die Augen geöffnet hat, wie sie wieder die wunderbaren Farben und Formen sehen konnten, die Gott erschaffen hatte. Sie haben erlebt, wie Lahme wieder gehen konnten, wie sie herumsprangen und tanzten vor dem lebendigen Gott. Sie haben erlebt, wie Tauben die Ohren geöffnet wurden, wie sie wieder das Hundegebell, das Vogelgezwitscher, die Stimmen ihrer Lieben hören konnten. Sie haben erlebt, wie Stumme wieder sprechen konnten und den Gott Israels lobten und preisten und ihm Lieder sangen. Sie haben erlebt, wie Menschen frei wurden durch dämonische Belastungen, durch die Kraft des lebendigen Gottes. Und jetzt? Alles aus? Kaum zu fassen. Doch unser Herr Jesus, er lässt seine Jünger nicht allein zurück. Er lässt sie nicht zurück in ihrer Traurigkeit, in ihrer aufkommenden Verzweiflung. Ganz im Gegenteil, er bekräftigt noch einmal, was er schon während des Essens gesagt hatte, ergänzt es aber zusätzlich. Er sagt, ihr seid nicht allein, denn ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet anschließend meine Zeugen sein, angefangen hier in Jerusalem, über Judäa, Samarien, bis hin an die Enden der ganzen Welt. Was für eine Zusage. Ihr seid doch gar nicht allein. Ihr müsst nicht traurig sein. Ja, ich gehe zurück zum Vater, aber ich sende euch den Tröster, den Beistand. Schon im Johannesevangelium erfahren wir das. Der Heilige Geist, er ist der Tröster, der Beistand, der Geist der Wahrheit, der uns an alles erinnern wird, was Jesus Christus uns gelehrt hat, weil er in uns lebt. Ihr Lieben, näher und intensiver geht eine Gottesbeziehung überhaupt nicht als auf diese Art. Dass Gott selbst durch seinen Geist in dir und mir lebt. Er lässt seine Jünger nicht allein zurück und gibt ihnen zugleich einen Auftrag. Und dieser Auftrag, das ist der wichtigste Auftrag, den die Gemeinde Jesu, den einen Nachfolger Jesu bis heute hat. Es gibt keinen wichtigeren als diesen. Meine Zeugen zu sein. Denn die Welt, sie muss das hören. Sie muss hören von Jesus Christus. Sie muss hören davon, dass einer gekommen ist, der uns unsere Schuld abnehmen kann. All das, was uns belastet, all das, was uns nachts nicht schlafen lässt. Er möchte mitten hineinkommen in deine und meine Situation. Er möchte für uns tragen, was wir nicht tragen können. Und die Welt muss das hören. Warum muss sie das hören? Weil der Glaube, so sagt es die Bibel in Römer 10, Vers 17, durch die Predigt kommt, durch das Hören. Nun, das heißt nicht, dass wir nicht auch etwas tun dürfen, dass wir nicht auch gute Werke tun sollen. Ganz im Gegenteil, das sage ich hier nicht. Praktisch gelebte Nächstenliebe ist wichtig. Es ist wichtig. Aber lasst uns niemals versäumen, den Menschen auch von unserer Motivation zu erzählen. Sie müssen das hören. Allein an unseren Werken kommen sie nicht zum Glauben. Es gibt genug Menschen, die glauben nicht an Jesus, die tun auch Gutes. Der Glaube kommt durch das Hören auf das Wort Gottes. Und deswegen ist es so wichtig. Und deswegen sage ich es an dieser Stelle auch ein wenig überspitzt und in manchen Ohren vielleicht sogar ein wenig provokant. Jesus sagt hier nicht, ihr werdet Zeugen für den Umweltschutz sein. So wichtig das sein mag, Bewahrung der Schöpfung. Überhaupt keine Frage, das ist uns aufgetragen. Aber Jesus sagt hier, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr Lieben, ich möchte ein bisschen auf der provokanten Schiene bleiben an dieser Stelle, weil ich in den letzten Wochen und Monaten, eigentlich schon fast Jahren, immer wieder darüber nachgedacht habe, gerade seit auch diese Fridays for Future Bewegung aufgekommen ist, immer wieder dachte ich, was geschieht hier eigentlich? Natürlich ist das wichtig, aber wir lesen hier in Gottes Wort eindeutig, dass der Tag, an dem unser Herr Jesus Christus wiederkommt, längst bestimmt ist. Das heißt doch im Umkehrschluss ganz radikal gedacht, dass es überhaupt keine Rolle mehr spielt, ob in den nächsten 10 Jahren 100 Flieger abheben oder 100.000. Der Tag, er steht doch längst fest. Und warum springen wir Christen auf jeden gesellschaftspolitischen Zug auf, der an uns vorbeirast, anstatt unseren Auftrag zu erfüllen? Das frage ich mich oft. Lassen wir doch bitte die Mediziner ihre Arbeit tun und die Politiker die ihre und erfüllen wir unseren Auftrag. Es gibt keinen wichtigeren. Die Zeit läuft ab. Ihr Lieben, die Zeit, sie läuft ab. Wir sehen das wieder. Nicht nur an der Corona-Pandemie. Wir sehen es auch an den Eskalationen hier in Israel. Nicht nur die Palästinenser beschießen Israel mittlerweile mit Raketen, nicht wahr? Auch andere Länder rundherum haben angefangen mit Raketenbeschuss. Wir wissen nicht, wann Jesus kommt. Wir können das nicht wie bei einer Sanduhr nachvollziehen, wo Körnchen für Körnchen hinunterrieselt. Wir wissen den Zeitpunkt nicht. Aber die Zeichen der Zeit, sie werden immer klarer. Und deswegen bitte ich uns eindringlich, dass wir unsere Prioritäten ordnen und dass wir Zeugen sind für Jesus Christus. Die Menschen müssen das hören. Es geht für uns nicht vorrangig darum, dass wir uns einsetzen für eine gerechtere Verteilung des Corona-Impfstoffs überall auf der Welt, so wichtig das sein mag. Für uns geht es vorrangig darum, Jesus Christus klar und deutlich zu verkündigen. Denn ohne Jesus Christus gehen die Menschen verloren und dann hilft ihnen ihre Corona-Impfung nichts. Und auch ob die Luft sauber bleibt oder nicht, hilft den Menschen nicht, wenn sie am Ende verloren gehen. Deswegen ist der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt, so enorm wichtig. So enorm wichtig. Bitte tun wir das, nutzen wir Gelegenheiten. Der Heilige Geist will uns hineinführen in diese Gelegenheiten, wo wir Menschen kraftvoll und vollmächtig von ihm erzählen können. Von dem, was Jesus tun will für dich und mich. Nutzen wir die Gelegenheiten. Die Verse 10 und 11. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen 2 Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Die Jünger versuchen, ihren Herrn Jesus so lange wie möglich im Blick zu behalten. Ich stelle mir das wirklich so vor. Sie sehen ihm sehnsüchtig nach. Manche sind vielleicht auf ihre Knie gesunken, haben anbetend ihre Hände erhoben. Bei anderen laufen nach wie vor die Tränen über die Wangen. Sie wollen es noch immer nicht wahrhaben, trotz dieser mutmachenden und tröstenden Verheißung. Doch mitten hinein in diese Situation schickt Gott 2 Männer, Engel, vielleicht sogar die gleichen, die bereits am Grab waren. Sie sprechen die Jünger an, ihr Männer von Galiläa. Warum steht ihr hier länger müßig herum? Das sind meine eigenen Worte, ihr habt es ja gehört, das steht so nicht im Text. Aber das interpretiere ich ein Stück weit hinein. Steht hier nicht länger müßig herum, denn der Jesus, den ihr gerade in den Himmel habt fahren sehen, er wird genauso wiederkommen, in großer Pracht und Herrlichkeit. Es ist im Grunde nur ein Abschied auf Zeit. In der Zwischenzeit wird er sogar in euch leben, aber er wird auch sichtbar wiederkommen, aus dem Himmel herab. Das gilt. Unser Herr Jesus Christus ist nicht nur gestorben, er ist nicht nur am dritten Tage auferstanden, er wird wiederkommen am Ende der Zeit. Er wird wiederkommen. Ihm ist alle Macht gegeben, alle Gewalt, jedes Recht im Himmel und auf Erden. Er hat die Himmel durchschritten, sagt Hebräer 2. Jeder Raum in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt ist vor ihm geöffnet. Jede Tür ist vor ihm aufgegangen. Nichts ist ihm verschlossen geblieben. Durch ihn ist überhaupt erst alles ins Sein gekommen. Kolosser 1, Vers 16. Alles ist durch ihn entstanden. Unser Herr Jesus Christus, er ist der Herr über alles. Nichts entgeht ihm. Nichts kann an ihm vorbeigeschmuggelt werden. Keine Situation, und mag sie noch so sehr eskalieren, entgleitet seine Hand. Das gilt für dich und mich, im Großen und im Kleinen. Und weil wir das wissen dürfen, bitte uns ganz eindringlich, versäumen wir nicht Gutes zu tun, wo wir das tun können, aber verkündigen wir vor allem unseren Herrn Jesus Christus. Denn die Welt braucht nichts dringender als das. Er wird wiederkommen. Und wenn er kommt, dann ist es zu spät. Jetzt haben wir die Zeit. In seiner Gnade schenkt er Gelegenheiten immer und immer wieder. Und so bitte ich uns von ganzem Herzen, dass wir uns durch den Heiligen Geist den Mut und die Kraft schenken lassen. Er will das doch tun. Wir sind doch gar nicht auf uns allein gestellt. Wenn wir vor die Machthaber oder vor Gerichte gezerrt werden sollten, so sagt es die Bibel, dann wird der Heilige Geist uns schenken, was wir sagen sollen, zu Gottes Ehre. Rechnen wir auch im Alltag damit, so soll es sein. Und so bitte ich uns, dass wir uns darauf besinnen, was Jesus hier sagt. Ihr werdet meine Zeugen sein. Wollen wir das sein? Amen.